Herzlich willkommen beim Hoofmint Podcast. Wir sind Jessi
und Steffi, die Gründerin von Hoofmint.
Wir sprechen in unserem Podcast über Nachhaltigkeit und alles, was uns in der Pferdewelt bewegt.
Also ganz viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer nachhaltigen Bewegung im Reitsport seid.
Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder eine Interviewfolge und zwar reden wir heute mit der lieben Lisa vom Account Wilma Blogged und zwar reden wir heute über den Distanzsport, was ich persönlich super interessant finde und der ja auch nicht so weit verbreitet ist, vor allem hier in Deutschland. Deswegen freue ich mich jetzt erstmal sehr, sehr doll auf die Folge. Aber Lisa, stell dich doch erstmal vor, wer bist du und vor allem, wie bist du zum Distanzsport gekommen?
Hallo auch von mir, ich bin die Lisa. Ich bin 28 Jahre alt und wie ich zum Distanzsport gekommen bin, ist so eine Geschichte, wie, glaube ich, sehr viele zum Distanzsport kommen. Und zwar hatte ich ein Pferd, eine Araberstute, die war einfach nicht müde zu kriegen oder müde ist übertrieben, nicht mehr ausgelastet zu kriegen. Und ich habe eigentlich wirklich ganz profan in meinem Zimmer gesessen, habe mir überlegt, wie kann ich dieses Pferd auch nur annähernd auslasten? Ich kannte den Sport selbst auch nicht, obwohl ich auch reite, seit ich 5 Jahre alt bin. Und dann habe ich in Google eingegeben, Marathon zu Pferd. Und dann wurde mir Distanzreiten ausgespuckt. Und dann bin ich da damals noch der Facebook-Gruppe, also das war 2015, beigetreten. Habe da einfach gefragt, ob jemand hier aus meiner Gegend ist. Habe da jemanden gefunden. Und die hat mir dann so ein Einsteigerseminar im Allgäu vermittelt. Und dann habe ich noch schnell meinen Hängerführerschein gemacht, bin zum Einsteigerseminar gefahren. Ich habe am Freitag Prüfung gehabt und Freitagnachmittag habe ich das Pferd eingepackt und bin aufs Seminar und habe da sofort Blut geleckt. Genau, und seitdem konnte ich nicht mehr damit aufhören.
Ja, ich muss sagen, ich habe sie eben im Vorgespräch schon erzählt, ich kenne mich auch mit dem Distanzsport gar nicht aus. Magst du vielleicht für Hörerinnen wie mich einmal erklären, worum es im Distanzsport genau geht, wie das funktioniert?
Klar, also es ist so, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist so ein bisschen Marathon zu Pferd, das trifft es eigentlich am besten. Unsere Streckenlängen beginnen an sich, also es gibt Einführungsritte von 25 bis 40 Kilometer, richtige Distanzritte gehen zwischen 40 und 160 Kilometern am Stück. Und also 160 ist natürlich die Königsklasse. Das ist nicht so, dass das jedes Pferd-Reiterpaar jemals schaffen wird. Und das Ganze hat noch so eine kleine strategische Raffinesse. Also prinzipiell gewinnt derjenige, der als erstes im Ziel ist, erstmal so. Es gibt aber sehr, sehr viele Tierarztkontrollen und auch so, ja, man könnte sagen, wie so Boxenstopps, wenn man das von der Formel 1 kennt. Und da wird der Puls genommen vom Pferd. Und du darfst erst weiterreiten, wenn der Puls des Pferdes auf 64 oder niedriger ist. Dadurch wird natürlich auf der einen Seite sichergestellt, dass die Fitness vom Pferd auch wirklich ausreicht, weil ein Pferd, gerade so lauffreudige Pferde, die im Distanzsport erfolgreich sind, die würden rennen, bis sie tot umfallen. Das heißt, man muss es irgendwie reglementieren und für den Reiter bedeutet es aber, ich darf jetzt nicht immer das Höchsttempo reiten, sondern ich muss ganz genau wissen, wie fit ist mein Pferd, kann ich die ganze Strecke galoppieren, gehe ich Trab? Genau, das ist noch so ein bisschen das Strategische und das ist auch das, was mir unheimlich Spaß macht. Ich bin ja so ein bisschen so ein kleiner Trainingslehre-Nerd, dass man das Pferd nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. Die Ausbildungsskala kennt ja eigentlich jeder irgendwie, an der man ein Pferd ausbildet und da hat man wirklich noch so handfeste Parameter, an denen man die Fitness des Pferdes so festmachen kann. Genau, und geritten wird prinzipiell draußen in der Natur. Also es ist nicht so, dass es jetzt wie im Galopprennsport oder so ist, dass wir Ovalbahnen haben. Also es geht irgendwo durch die Natur. Natürlich bemühen sich die Veranstalter, dass es überwiegend schöne Wege im Wald sind. Aber bei so langen Strecken, könnt ihr euch vorstellen, ist es meistens so, dass man doch auch durch einige Ortschaften muss. Ich bin schon über Autobahnbrücken galoppiert. Also die Pferde müssen da immer einiges abkönnen. Was aber auch cool ist, da wachsen sie eigentlich in der Regel auch so ein bisschen rein. Und was auch noch vielleicht so eine kleine Raffinesse ist, was man aus anderen Sparten nicht so kennt. Wir reisen am Tag vorher an und campen meistens mit dem Pferd. Das ist eigentlich, finde ich, super schön. Also wenn am Samstag Start ist, ist meistens sehr früh Start, bevor es heiß wird. Unsere Saison geht so grob von April bis Oktober. Die meisten starten zwischen Mai und September. Das ist oft um 5 Uhr morgens Start und deswegen reist man am Vortag an und ja, übernachtet dann mit dem Pferd irgendwo auf einer Wiese. Wir haben auch keine Stallzelte, also auch die Pferde übernachten im Freien. Und bei sehr langen Ritten muss man dann sogar noch eine Nacht bleiben, weil man ihnen einfach die langen Hängerfahrten nicht zumuten möchte.
Richtig spannend. Also ich finde irgendwie so den Distanzsport, der hat irgendwie sowas Besonderes. Und ich finde auch irgendwie sowas Gemeinschaftliches. Also ich habe das von einer aus dem Stall, die reitet auch im Distanzsport und die hat mir auch sehr, sehr viel darüber erzählt, weil ich mich damit auch gar nicht auskannte. Und ich fand es auch super spannend, so zu hören, wie das alles läuft, weil das irgendwie so völlig anders ist als so der normale Turniersport im Dressur und Springen, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist auch immer wie so ein bisschen ein kleines Zeltlager, sage ich jetzt mal, dadurch, dass ja alle auch dort schlafen und die Community so klein ist. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also es gibt so ungefähr 3000 Distanzreiter in Deutschland, wovon aber nicht jeder so ist, dass er sein Leben nach einem Distanzsport ausrichtet. Also so richtig aktive, die eben ihre ganze Saison danach ausrichten. Und dadurch ist die ganze Community eben so klein, dass man immer wieder dieselben Leute trifft und auch zusammen über die Strecke reitet. Da schließt man auch echt schöne Freundschaften in diesem Sport.
Ja, das glaube ich dir. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass man trabt und galoppiert und dass man, also dass es gar nicht so um nur Schnelligkeit geht, sondern auch um irgendwie so eine gleichmäßige Geschwindigkeit sozusagen. Magst du vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, welche Gangart man am häufigsten reitet oder ist das abhängig von dem Pferd, von der Strecke? Also erklär vielleicht da mal, wie man das so ja strategisch alles macht.
Also das hängt so ein bisschen von mehreren Sachen ab. Also prinzipiell sagt man bei uns, ein Pferd hat eine ökonomischste Gangart. Und zwar ist es bei Distanzpferden hoffentlich immer der Galopp. Es gibt aber auch viele, die mit Pferden in dem Sport starten, die jetzt nicht extra dafür gezüchtet sind. Also wie wenn man jetzt mit einem Tinker eine Dressur startet. Genau, man findet da so ein bisschen raus, in welcher Gangart kann das Pferd am ehesten seinen Takt halten und es ist am wenigsten aufwendig für das Pferd zu laufen. Das Ziel wäre eigentlich immer, wenn man jetzt davon ausgeht, man guckt das in den Hochleistungssport, dass das Pferd so gut wie alles im Galopp schafft. Aber wenn man ein junges Pferd hat und mit dem einsteigt oder auch generell, wenn man einsteigt, dann reitet man natürlich erstmal nicht alles im Galopp. Also zum Beispiel meine 5-jährige Stute, mit der bin ich eigentlich fast alles getrabt und bin einmal ein Stück galoppiert, dass sie einmal lockerer wird. Eine kleine Ausnahme gibt es so ein bisschen, und zwar ist es bei sehr bergigen Ritten, da muss man dann so ein bisschen gucken, wenn es natürlich steil bergab geht, also leicht abschüssig galoppiert man, wenn es geht, wenn es das Pferd schafft, trotzdem noch, man muss da immer auch gut im Auge behalten, auf welchem Ausbildungsstand ist mein Pferd. Schafft er das, sich hinten runterzusetzen oder hängt er halt auf der Vorhand? Das wäre schlecht, dann schafft er nicht ganz so viele Distanzsaisons. Und genau, ansonsten versucht man da bergab Schritt zu reiten, aber auch bei sehr steilen Anstiegen, weil wir wollen, dass das Pferd immer unter dieser anaeroben Schwelle bleibt. Und wenn die natürlich bergauf rennen, dann kommen sie da drüber und nutzen sozusagen die falsche Energiegewinnung, um das zu schaffen. Und das wollen wir eigentlich tunlichst vermeiden, dass die übersäuern. Aber genau, da staunen auch immer viele, gerade auch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir reiten viel durch Ortschaften und alles Mögliche. Die Böden sind da natürlich nicht präpariert. Ne? Das sind keine schönen und gleichmäßigen Sandböden. Und die Pferde müssen es lernen, harten Boden abzukönnen. Und es wird dann auch über Schotter und Asphalt getrabt und galoppiert. Aber natürlich braucht es ausreichend Vorbereitung, dass das ein Pferd verschleißfrei schafft. Das ist eigentlich immer so unser oberstes Ziel, natürlich die Fitness aufzubauen. Aber das geht viel leichter, als dass man den Körper so abgehärtet kriegt, dass er das eben einfach alles ab kann.
Und ich habe aber noch eine Verständnisfrage zum Ablauf. Also wie funktioniert das? Reitet ihr alle gemeinsam los? Und ist es dann so, dass ihr vorher schon weit im Voraus auch eine Karte bekommt, also müsst ihr auch richtig navigieren. Kann es da auch sein, dass ihr euch mal verreitet und bekommt ihr dann sozusagen das Höhenprofil auch schon gestellt, also dass ihr euch da richtig drauf vorbereiten könnt, dass ihr schon im Vorwege planen könnt, da reicht dann so und so schnell oder wie läuft das? Und auch ist es immer ähnlich, wie oft die tierärztlichen Kontrollen dann sind?
Also erstmal zudem kriegen wir die Karten vorab. Was man auf jeden Fall vorab kriegt, ist in der Ausschreibung steht bei uns immer drin, wie viel Höhenmeter hat ein Ritt und welche Wege werden überwiegend geritten. Es ist tatsächlich so, zum Beispiel meine Pferde sind hier im Süden eher auf harte Wege vorbereitet. Es gibt auch Ritte eher so in der Mitte von Deutschland, die viel Sandwege haben. Das ist für meine Pferde No-Go mit dem tiefen Sand. Also das kriegt man vorher. Die Karte, wie der Weg genau ist, die kriegt man erst vor Ort. Aber unsere Ritte sind markiert überwiegend. Also es gibt auch Kartenritte, die muss man aber nicht reiten. Also ich selbst bin noch nie einen Kartenritt geritten und werde das auch nie machen. Weil zu deiner Frage, kann man sich verreiten? Ja, man kann sich verreiten. Also die sind, wie gesagt, normalerweise markiert. Es ist ein bisschen unterschiedlich, wie markiert wird. Sehr gut markierte Ritte haben so Holzstecken, wo wirklich auch immer so Bestätigungspfeile sind. Aber was mir auch schon passiert ist, dass Wanderer das nicht zuordnen können, warum da irgendwelche Holzstecken sind und die einfach mal umdrehen oder sowas. Da bin ich schon mal 1,5 Stunden in die falsche Richtung geritten. Und dann muss man tatsächlich ausfindig machen, an welcher Stelle habe ich den Track verlassen und genau an diese Stelle wieder zurückkehren und weiter reiten. Aber Kartenreitskills sollte man trotzdem einigermaßen haben, weil eben wenn man sich verreitet, muss man wieder zurückfinden. Oft ist das Internet in diesen Bereichen eher rudimentär. Ich versuche mich echt immer auf Google Maps zu verlassen. Manchmal kriegt man auch so GPX-Daten. Das kann man dann, ich weiß nicht, ob ihr die App kennt, Komoot. Damit kann man sich ja so im Gelände navigieren und da kann man das dann reinladen und hat zumindest nochmal die Sicherheit, dass man da nachschauen kann. Aber da muss man sagen, das kann man meistens nicht den ganzen Ritt mitlaufen lassen, weil der Handy-Akku für sowas nicht reicht. Wenn man da, also bei langen Ritten ist man ja auch mal 12 Stunden auf der Strecke. So lange muss das überhaupt erstmal ein Handy mitmachen. Genau, aber wenn man nicht unbedingt Karten lesen möchte, dann lässt sich das auch vermeiden. Muss man halt immer gut gucken, dass man auf dem Weg bleibt und am besten mit anderen reiten.
Ja, krass. Ich bin gerade voll über die 12 Stunden unterwegs gestolpert in meinem Kopf und dachte mir, wow, das ist echt krass lang. Also kannst du vielleicht mal sagen, wie lange man bei so einem Einsteigerritt so 40 Kilometer irgendwie unterwegs ist und bei dem längsten so einmal als so ungefähre Richtlinie für die Hörer und nochmal ein bisschen was über die tierärztlichen Kontrollen erzählen. Also wie oft die sind und ob da nur der Puls kontrolliert wird oder noch irgendwas anderes.
Ach stimmt, den Tierarzt habe ich gerade ganz außen vor gelassen. Genau, also es gibt immer eine Voruntersuchung und es gibt immer eine Nachuntersuchung. An der Nachuntersuchung ist auch so ein bisschen speziell. Selbst wenn man als Erster durchs Ziel geritten ist, heißt es nicht, dass man gewonnen hat. Da muss das Pferd auch noch durch die Nachuntersuchung durch. Und es passiert gar nicht so selten, dass man auch noch in der Nachuntersuchung rausfliegt, wenn das Pferd da Auffälligkeiten zeigt. Und es gibt 2 Typen von Tierarztkontrollen eigentlich auf der Strecke. Das sind einmal die Vet Gates. Da wird genauso wie in der Vor- und der Nachuntersuchung noch alles Mögliche andere mitkontrolliert. Dazu gehört, dass man schaut, ob das Pferd genug getrunken hat. Da wird so aufs Zahnfleisch gedrückt, dann wird das Auge vom Pferd angeschaut, die Rückenlage muskulär abgetastet, die Gurtlage, die Peristaltik wird abgehört, also hat das Pferd genügend gefressen, passt da alles und natürlich das Gangbild. Man muss da immer vortraben und das passiert so, ja, also wenn man jetzt 160 reitet, dann so alle 30, 40 Kilometer ungefähr. Bei kürzeren Ritten ist es dann meistens einmal bei der Hälfte. Also wenn man 40 Kilometer startet, dann hat man meistens bei 17 Kilometer oder sowas ein Gate. Und zusätzlich gibt es noch sogenannte Wet-Checks. Das ist sozusagen eine abgespeckte Version. Da wird nur der Puls genommen. Und dann darf man auch wieder weiterreiten, wenn der Puls auf 64 oder niedriger ist. Und dann gibt es noch sogenannte Trot-Bys. Die werden oft eingebaut nach so ein bisschen kniffligeren Bodenverhältnissen. Da steht ein Tierarzt und man muss an ihm vorbeitraben. Man bleibt aber auf dem Pferd sitzen und er guckt sich an, ob das Pferd nach wie vor noch korrekt läuft. Genau. Und jetzt einmal noch zu den Größenverhältnissen. Wie schnell oder langsam ist man da? Das ist immer so ein bisschen, ich sag immer, es kommt drauf an, wie schnell du reitest. Und das macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Also bei einem Einführungsritt sowas um die 40 Kilometer ist es so, dass die Geschwindigkeit sogar nach oben gedeckelt ist. Also man möchte nicht, dass Einsteiger zu schnell reiten. Mhm. Da wäre jetzt so eine typische km/h-Zahl so 10 bis 12 km/h. Das heißt, man ist so ungefähr 4 Stunden plus eine Pause, die sind meistens so 45 Minuten, also irgendwas zwischen 40 und 50 Minuten in der Regel. Pferde, die 160 Kilometer laufen, sind natürlich schon viel weiter fortgeschritten im Training und können mit viel höheren Geschwindigkeiten so eine Strecke meistern. Also auf Championaten und Meisterschaften werden da auch mal 20 km/h geritten, wenn das nicht so anspruchsvoll ist von den Höhenmetern. Aber ja, irgendwas zwischen 16 und 20 km/h. Das heißt, da landet man dann so bei 8 bis 10 Stunden. Aber es kann natürlich auch immer sein, ich bin einmal 85 Kilometer im Schwarzwald zum Beispiel gestartet. Da ging es so krass rauf und runter, dass ich echt verzweifelt bin, weil ich nirgendwo Tempo machen konnte. Bergauf ist ihr Puls zu hoch, bergab habe ich es mir mit den Vorderbeinen, habe ich mich nicht getraut. Und da war ich tatsächlich, bin ich die Höchstzeit geritten. Also man darf auch nicht langsamer sein als eine bestimmte Geschwindigkeit. Und da war ich mit den Pausen dann eben über 12 Stunden unterwegs.
Da tut mir ehrlich gesagt der Po schon weh, wenn ich das höre. Wie, also das finde ich halt auch voll spannend, wie bereitest du dich darauf vor, ne? Also, und auch wie bereitest du dein Pferd natürlich darauf vor? Also das ist ja ein riesiger zeitlicher Trainingsaufwand, würde ich auch denken, wo halt andere Reiterinnen 1 bis 1,5 Stunden am Tag vielleicht aufbringen, um zu trainieren. Oder zumindest mit ihrem gemeinsamen Pferd oder wenn sie nur ein Pferd trainieren, da ist es bei dir ja nochmal ein ganz anderer zeitlicher Aufwand, der da auch dahinter steht, oder? Wie läuft das ab und wie bereitest du dich auch vor?
Also erstmal das Pferd, da gibt es einen signifikanten Unterschied so zu der normalen Reiterei. Und zwar sind unsere Trainingsreize ja so intensiv, dass das Pferd immer einen Pausentag braucht. Das heißt, bei uns ist nicht so dieses typische, ich gehe in den Stall, reite meine Dreiviertelstunde, Stunde und dann bin ich fertig, sondern es ist eher so, dass man 4-mal die Woche trainiert und eben nicht täglich und diese Trainingsreize dann aber länger und größer sind. Und wie man das Pferd darauf vorbereitet, darüber könnte ich jetzt natürlich 6 Stunden referieren, aber grob zusammengefasst könnte man sagen, jetzt mit einem jungen Pferd startet man erstmal damit, dass man den Körper an diese Dauerbelastung gewöhnt. Also da geht es darum, dass man eigentlich viel Wanderreittempo reitet und da erstmal die Dauer steigert, dass die überhaupt mal, das, was ich vorhin gesagt habe, dass der ganze Bewegungsapparat diese harten Böden abkann, die erstmal draußen unterwegs sind und das auch psychisch abkönnen. Und das Tempo trainiert man eigentlich entkoppelt davon. Ich mache das meistens in Form von Intervalltraining. Das beginnt man mit 3x5 Minuten Trab und geht dann natürlich hoch bis, wenn du auf 160 Kilometer trainierst, 60 Kilometer Galopptraining. Aber das ist natürlich im Hochleistungsbereich. Da muss man sich dann auch wirklich dafür, ja, seine ganze Freizeit opfern. Aber ja, es gibt auch viele Leute, die es schaffen, sozusagen nur mit einem sinnvoll aufgestellten Wochenendtraining ihr Pferd fit für solche Strecken zu bekommen. Und was man auch immer nicht vergessen darf, bei uns ist es viel krasser, dass ein Pferd über die Jahre auftrainiert wird. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, was hast du jetzt in den letzten 6 Wochen genau gemacht. Also natürlich muss das im besten Fall auch stimmen, aber man kann auch ein Pferd sinnvoll über diese Ritte auftrainieren. Also diese Ritte sind ja auch große Trainings, wenn man so möchte. Da passt sich ja der Pferdekörper dann auch wieder an. Und wenn man in der Saison anfängt und sagt, okay, ich reite jetzt einmal 40, dann reite ich einmal 60. 4 Wochen später, bei uns liegen zwischen 2 Ritten, ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, immer so 4 Wochen in der Regel. Also es ist nicht so, dass man da jede Woche so einen Ritt macht. Und dann reitet man immer so auf ein Saisonziel hin. Das sind dann, wenn man jetzt 120 reiten möchte, zum Beispiel 120 Ende August, Anfang September. Und dann beginnt man wieder abzutrainieren. Und wenn das Pferd diese Ritte davor, also mal 60, mal 80 ungefähr gegangen ist, dann wird es auch im Jahr drauf nicht bei Null anfangen. Also man baut das Pferd da über eine viel längere Zeitspanne auf. Also bis ein Pferd in diesem Langstreckenbereich ankommt, sind es eigentlich 3 Jahre kontinuierliches Training im besten Falle. Na, Profis auch manchmal ein bisschen weniger, aber ich sage jetzt mal so, der normale Reiter braucht ungefähr 2-3 Jahre, bis er überhaupt in diesem Bereich ankommt. Und wie bereite ich mich darauf vor? Tatsächlich ist Reiten, einfach Reiten, so ein bisschen die beste Vorbereitung. Ich muss immer eher gucken, dass mein Equipment passt. Also da gibt es natürlich alle möglichen Tricks, wie man sich da selber unterstützen kann und alles Mögliche. Es geht tatsächlich, weil du vorhin gesagt hast, dir tut der Popo da schon vom Zuhören weh. Wir stehen ja auch recht viel im Sattel. Also man reitet ganz viel in so einem leichten Entlastungssitz. Dann geht es gar nicht so viel auf dem Popo. Ich muss sagen, ich finde Wanderreiten oder auch dieses Training, wo ich auf die Dauerbelastung trainiere, was ich jetzt vorhin gesagt habe, dass ich lange Schritt reite, empfinde ich als viel, viel anstrengender, als wenn ich 6 Stunden in einem Entlastungssitz, den mein Körper ja auch gewöhnt ist, da angenehm über dem Pferd schwebe. Kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie das Pferd läuft. Da gibt es alles Mögliche, gefederte Steigbügel. Wir haben ja viel breitere Trittflächen. Und das unterstützt es eigentlich dann ganz gut. Aber wenn man es irgendwie unterstützen möchte als Reiter, dann ist alles im Ausdauerbereich ganz gut. Also selber auch joggen. Ich bin eher die Wanderliese. Und alles, was den unteren Rücken und die Bauchmuskeln stabilisiert, dass man halt so lange im Entlastungssitz jetzt nicht irgendwie ins Hohlkreuz kommt. Aber ansonsten hat man da als Distanzreiter auch nicht so viel Zeit für zusätzliche Sportarten.
Das glaube ich dir. Ja, mega spannend. Du hast gerade schon so ein bisschen das Equipment angesprochen. Mich interessiert jetzt gerade, was man, also gibt es da irgendwelche Vorgaben oder irgendwie einen typischen Sattel, den die meisten benutzen oder was für eine Trense benutzt man? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Also Vorgaben ist bei uns tatsächlich sehr dankbar. Das Einzige, was vorgegeben ist, ist, dass man keine Hilfszügel verwenden darf und keine atembeengende Zäumungen. Tatsächlich sieht man deswegen auch Sperrriemen eigentlich nicht bei uns. Es ist nicht explizit verboten, aber meistens, wenn man jetzt nicht gerade einen Einführungsritt reitet, wird es auch nicht besonders gern gesehen, wenn man mit Sperrriemen reitet. Ansonsten hat man da die freie Wahl. Deswegen ist auch immer mein Tipp an Einsteiger, gar nicht so viel am Equipment ändern. Wenn ihr damit zurechtkommt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Zum Thema Sattel, das ist eben auch sowas. Es gibt natürlich Spezialdistanzsättel noch und nöcher, aber letztendlich muss der Sattel dem Pferd gut passen. Also der typische Distanzsattel ist so ein Ultraleichtsattel. Habt ihr das schon mal gesehen? Da ist kein Blatt dran. Das ist eigentlich nur so ein Plastikbaum. Der hat in der Mitte oben so ein Loch und da arbeitet man über Pads, die das dann quasi anpassen. Ansonsten kann man den nicht anpassen. Der ist so ein bisschen auf das 0815 Distanzpferd gefertigt worden. Also typischerweise auf einen sehr filigranen Araber. Aber ich finde die persönlich bockelhart und total unbequem für den Reiter. Deswegen, ich bin lange nur im Dressursattel gestartet. Da ist so ein bisschen der Nachteil, dass es so ein bisschen eine Sitzprothese ist. Man macht da in der Hüfte ganz gerne dicht, weil der logischerweise ja auch nicht den Entlastungssitz unterstützt, sondern den tiefen Sitz. Ich bin deswegen inzwischen bei einer Isländer-Satteln gelandet, weil die ein bisschen flacher sind, sehr gut auf kurze Pferde passen. Also so viel mal zu diesem Sattelthema. Und ansonsten gibt es eben jede Menge Spezialequipment. Was eigentlich noch jeder Distanzreiter hat, ist eine Trense aus Biotane. Das hat den Hintergrund, dass die Pferde bei uns gekühlt werden. Also neben diesen Stops, die ich vorhin angesprochen habe, die mit dem Tierarzt in Verbindung stehen, gibt es noch Crewing Points oder auf Deutsch Trosspunkte. Da bietet man dem Pferd was zu trinken an, dem Reiter meistens auch, aber das Pferd hat leider immer Vorrang. Und dann kühlt man das Pferd auch und kippt dem quasi massenweise Wasser über den Hals. Und wenn das Leder wäre, dann würde diese Mikrorisse einfach rissig werden. Und das Pferd schwitzt ja auch extrem. Also der Schweißverlust ist bei einem Distanzritt mit Abstand am höchsten. Und dieser Schweiß würde sich dann im Leder festsetzen und das relativ schnell, also so eine Ledertrense würde vielleicht eine Saison überleben. Genau, deswegen haben wir Biotane-Trensen, bei denen man auch das Gebiss relativ leicht immer rausmachen kann, weil wir in den Pausen das Gebiss rausmachen und absatteln und dann darf das Pferd natürlich auch fressen. Da gibt es auch ganz viel so Kombi-Versionen, dass man auch gebisslos noch reitet. Also oft macht es Sinn, viele Pferde trinken nicht so gut, wenn sie immer ein Gebiss im Maul haben, dass man, wenn mal so das erste Ding raus ist, dass man dann auf gebisslos umsteigt. Genau, und was auch noch die meisten Distanzreiter haben, sind diese dicken Pads, die einfach noch mal mehr abfedern. Da gibt's auch unendlich viele Materialien. Und für den Reiter diese breiten Steigbügel, das hat den Hintergrund, diese breite Trittfläche, dass die Füße da nicht so schnell einschlagen. schlafen. Also man hat einen viel besseren Stand. Wir reiten auch meistens in Sneakers oder Wanderschuhen und deswegen sind diese potthässlichen Körbe da vorne dran, damit man nicht durchrutschen kann. Also das ist auch noch so ein bisschen vorgeschrieben, dass man eben nicht durchrutschen kann. Wenn man in Sneakers reitet, sollte man mit Korb reiten. Und international, zu der Frage noch, was bei uns vorgeschrieben ist, ist bei uns auch tatsächlich Gerte und Sporn verboten. Also man sagt, ein Pferd muss das von selbst machen. Bei Gerte gehe ich immer nur so halbkonform, weil ich nutze die eher auch, um mal irgendwie seitlich eine Fliege wegzumachen oder mal die Schulter zu begrenzen. Aber natürlich in den Bereichen international sollte das Pferd das dann am besten auch ohne Gerte und Sporn hinkriegen. Genau, und im Bereich der Reiter ist es so, ich glaube, was eigentlich die meisten nutzen, ist eine Reithose, die einen doppelt genähten Besatz hat. Das heißt, man hat zwei Stoffschichten, die übereinander reiben, damit man sozusagen nicht das hat, dass die Haut auf der Reithose reibt, sondern diese Zwischenschicht Stoff sozusagen fängt diese Reibung ab. Also ich am Po ist es mir egal, ich scheue mir sonst irgendwann die Knie auf. Also wir brauchen ja quasi genau das Gegenteil von Grip, weil mit Grip würden wir die ganze Zeit festkleben und irgendwann sind dann die Knie wund. Und in eine ähnliche Kategorie fällt noch, dass die meisten Monoriemen haben, dass man nicht diese Schnalle oben hat. Man kann eigentlich so ein bisschen kurz gefasst sagen, dass wir versuchen, so wenig Dinge, die scheuern können, wie möglich am Pferd haben. Also wenn es auch irgendwie geht, keine Gamaschen. Und das Gleiche beim Reiter auch, jede Schnalle, alles, auf was man irgendwie verzichten kann, wird entweder weggelassen oder in der Version ohne Schnalle genutzt, damit man möglichst wenig Punkte hat, die irgendwie da lästig werden können. Mir fällt gerade ein, ich habe vorhin gar nicht auf den Start geantwortet, oder?
Ich habe eben auch schon gedacht, wir haben immer so, so viele Fragen. Also ich finde es so extrem spannend, dass wir irgendwie drei Fragen teilweise gleichzeitig stellen, weil uns so, so viel interessiert. Ja, starten alle gemeinsam.
Jein. Also bei Langstrecken ist es tatsächlich so, dass es einen Massenstart gibt. Man kann da, wenn man das nicht möchte oder das Gefühl hat, das Pferd kommt damit nicht zurecht, kann man hinterher starten. Das geht dann natürlich von der Reitzeit ab. Also man hat dann halt die 3 Minuten mehr trotzdem auf der Uhr. Meine verstorbene Stute zum Beispiel, der ihre große Stärke waren Massenstarts, die hat da komplett die Nerven behalten. Ich konnte immer direkt vorne raus. Und dann hat man halt die 3 Minuten schon Vorsprung. Die war an sich nicht die schnellste vom Grundtempo. Also man kann bei uns alles strategisch nutzen. Und bei Einführungsritten ist es aber so, und auch bei den niedrigeren Klassen, dass normalerweise in kleinen Gruppen gestartet wird über so eine Stunde hinweg. Also das sind dann meistens so Dreiergruppen, manchmal auch Fünfergruppen, die dann im Abstand von 5 Minuten starten, damit die Pferde eben nicht nervös werden. Und man kann sich das in der Regel auch aussuchen, mit wem man da startet, wenn man möchte, dass, also wenn man ein typisches Begleitpferd hat oder wenn man jetzt ein Jungpferd startet, nimmt man in der Regel halt ein älteres mit oder fragt irgendjemanden und dann ist man da so ein bisschen behüteter und muss nicht mit 80 wild gewordenen Arabern im Massenstart vorne wegpreschen.
Dazu habe ich auch direkt noch eine Frage. Was würdest du sagen, welche Pferde sind geeignet für den Sport und ja, auf welche Stärken und Voraussetzungen schaust du da, wenn du nach einem Distanzpferd schaust? Beziehungsweise welche Pferde könnten auch, die aktuell noch keinen Distanzsport gehen, für den Sport geeignet sein?
Also prinzipiell jedes Pferd, was gerne läuft, ist für diesen Sport erstmal geeignet. Also es kommt immer so ein bisschen auf die eigenen Ambitionen an. Wir sagen immer, bis 80 Kilometer läuft eigentlich jedes gesunde Pferd, wenn es jetzt natürlich nicht irgendwie eine krasse Verletzung oder irgendeinen Hintergrund gesundheitlich mitbringt. Also bis 80 kann jeder, der da Lust drauf hat und sagt, das interessiert mich, mit Pferd campen gehen, rausgehen, kann da in dem Rahmen am Distanzsport teilnehmen. Wenn man Ambitionen hat und sagt, ich möchte vorne mitreiten, dann sind es tatsächlich fast nur noch Araber und alles, was so in die Richtung geht. Also englische Vollblüter, Achaltekiner, sowas sieht man noch. Aber ansonsten sind es wirklich die Araber. Das hat eigentlich hauptsächlich den Hintergrund. Natürlich sind die schon mal von der Statur so, dass sie jetzt nicht unendlich viel Gewicht mittragen müssen. Und Araber haben aber auch einen viel niedrigeren Puls. Also dieses 64 und niedriger. Da muss ein Warmblut oder Friesen haben einen entsetzlich hohen Puls aus unserer Sicht. ewig warten, bis er mal unten ist. Und von den Eigenschaften ist es natürlich so, das Pferd muss laufwillig sein. Das ist eigentlich so das A und das O. Wobei es da auch oft erstaunlich ist, wenn die Pferde auftrainiert sind. Meine eine Stute, die ich verkauft habe, die konnte genau die Strecke gut laufen, für die sie trainiert war. Die hat dann halt nicht danach noch gesagt, so, ich habe jetzt noch Bock oder so, aber wenn man die gut auftrainiert, dann schaffen sie auch oft noch mal mehr, als man jetzt im ersten Moment denkt. Was sonst noch wichtig ist, ist natürlich Nerven. Also Pferde müssen auch ein Stück weit Spaß dran haben an diesem woanders übernachten, draußen in fremden Naturen geritten werden. Das ist natürlich alles ein Stück weit Trainingssache. Aber es gibt auch Pferde, die stresst es mehr, als dass es irgendwie zuträglich ist für sie. Genau, und ansonsten eben möglichst ökonomische Gangarten. Also die Distanzzüchter, die Distanzpferde gezielt züchten, die achten ganz extrem darauf, dass die möglichst kraftunaufwendig laufen. Nachteil daran ist, also wenn mir jemand beim Dressurreiten zuschaut, dann kriegt er 10 Herzinfarkte. Da strampelt natürlich überhaupt nichts. Und auch der Galopp ist möglichst flach und pfeilartig und hat gar keine Bergauftendenz, dieses schön nach oben vorne hochspringen, das können die dann wiederum gar nicht. Natürlich muss ein Distanzpferd auch gymnastiziert werden, aber jetzt eben, wenn man da Dressur und das, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Aber genau, das ist so ein bisschen das, worauf Distanzpferde gezüchtet werden. Und natürlich, wenn es geht, Gesundheit, da bin ich gerade leider ein bisschen am struggeln. Mein aktueller, der Genghis Khan, der hat leider andauernd irgendwas. Das macht es natürlich auch immer schwierig. Ich hoffe aber, wir kommen da nochmal raus aus diesem Loch.
Ja, mega spannend. Ich habe die ganze Zeit eben gedacht, als du erklärt hast, was das Pferd haben soll für Gangarten. Meiner ist grandios ungeeignet. Ich habe so einen typischen Dressurtrakehner, der die Beine bis zum Himmel schmeißt.
Ja, also genau, das ist eigentlich, also Friesen ist immer mein krassestes Anti-Beispiel. Aber wie gesagt, wenn dann ein Pferd trotzdem voll Bock drauf hat und gerne läuft, dann schafft er vielleicht, ja, 60 schafft er trotzdem, ne? Der würde dann vielleicht keine 120 schaffen, aber ja, das kostet die einfach viel Energie, so aufwendig zu laufen.
Ja, voll. Ist ja auch alles voll logisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Falls unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht jetzt sogar Lust haben, mal einen Distanzritt zu reiten und darauf hinzutrainieren, was müssten sie dafür tun, beziehungsweise wo kann man sich zu so einem Distanzritt anmelden? Wo gibt es die überall? Und benötigt man, wie im normalen Turniersport, auch irgendwie eine Turnierlizenz? Also was gibt es da für Voraussetzungen?
Also brauchen tut man in dem Sinne nichts. Wir sind mehr ein Breitensport, gerade weil es so klein ist, gibt es gar nicht so viele Einstiegshürden. Also man braucht keine Turnierlizenz. Es ist sogar auf den meisten nationalen Ritten nicht mal eine Impfpflicht. Also man muss auch nicht unbedingt das Pferd grundimmunisieren, wenn man das nicht möchte. Finden tut man die Ritte auf der Seite vom Verein Deutscher Distanzreiter unter vdd-aktuell.de.
Das verlinken wir euch in den Shownotes.
Genau, die sind da sind die ganzen Ritte aufgezählt. Man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass der Distanzsport so klein ist, gibt es jetzt kein so riesiges Angebot. Also für uns ist es nicht nur normal, weit zu reiten, sondern auch weit zu fahren. Also alles im Umkreis von 150 Kilometer sind für mich Ritte, die nah sind. Ich fahre, um so eine ganze Saison gut hinzukriegen, auch oft 3 bis 5 Stunden. Also das muss einem so ein bisschen klar sein. Wenn man Glück hat, hat man einen in der Nähe und kann da mal vorbeischauen. Und wenn man einsteigen möchte, dann kann ich, um erstmal in Informationen zu kommen, empfehlen, ich habe auch einen Podcast. Wir haben einen Distanzreit-Podcast, der heißt 100 Meilen Ausreiten als Pferdesport. Und ansonsten kann man auch zu diesen Veranstaltungen gehen und erstmal fragen, ob die Hilfe brauchen und kann da als Helfer kommen und dadurch mal die Abläufe sich anschauen. Wenn man als Zuschauer kommt, sieht man meistens nicht so viel, weil die Leute sind ja immer auf der Strecke unterwegs. Man weiß ja gar nicht so richtig, was da geschieht. Aber wenn man mal dieses ganze Flair mitbekommen möchte, genau, entweder als Ritthelfer oder als Trosser, da gibt es so eine ganz Oldschool-Facebook-Gruppe. Und dann kann man bei jemandem mitkommen, das, was ich vorhin erwähnt habe, mit diesem Pferd kühlen und Sachen drüber kippen. Da haben wir immer eine Crew dabei, das sind meistens 1 bis Hochleistungssport 4 Personen, die das Pferd auf der Strecke betreuen und einen da so ein bisschen unterstützen. Und da kann man meistens eben auch mitkommen und den Haupttrosser sozusagen unterstützen und kriegt auch einen ganz schönen Einblick, wie der jeweilige Reiter so den ganzen Ablauf managt sozusagen.
Und wenn man dich erreichen will, du hast jetzt gerade deinen Podcast schon genannt, aber magst du auch nochmal sagen, wenn man irgendwie vielleicht noch eine Frage jetzt an dich hat und noch den ein oder anderen Tipp haben möchte oder so, wie du kontaktiert werden könntest?
Also ihr könnt mich super gerne auf Instagram anschreiben. Ich heiße da Wilma Blockt mit V und das werdet ihr bestimmt auch verlinken. Ihr könnt mich da super gerne löchern. Also ich habe diesen Account tatsächlich schon seit 2013, also noch vorm Distanzreiten. Und weil es eben nicht so viele Anlaufstellen gibt, wo man mal schnell eine Frage stellen kann. Natürlich gibt es bei uns Regionalbeauftragte und so weiter. Aber da ist die Hemmschwelle ja meistens ein bisschen größer, da irgendeinem Offiziellen direkt irgendwas zu schreiben, könnt ihr mir super gerne ganz informell und einfach auf Instagram eine Message schreiben. Ich antworte eigentlich wirklich immer und auch gerne sehr ausführlich, wenn da jemand wirklich Lust hat auf diesen Sport.
Richtig, richtig cool. Also ich fand es eine mega spannende Folge. Ich hoffe, unsere Hörerin auch. Und ja, vielen, vielen Dank dir. Wünschen dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank auch euch. Und ja, vielleicht liest man ja den einen oder anderen auf Instagram. Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unseren Folgen. Ihr könnt uns auch super gern Bewertungen schreiben bei Spotify, Apple Podcast oder auch allen anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Freuen würden wir uns natürlich auch total, wenn ihr unseren Podcast teilt. Und ansonsten findet ihr uns bei Instagram unter @hoofment und unseren Online-Shop unter www.hoofment.de.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao!